Ja, wir befassen uns gerade mit den Haushaltungen und ganz konkret mit der Haushaltung der Gnade, in der wir uns jetzt befinden. Und wir haben letztes Mal uns beschäftigt mit dem Römerbrief und da möchte ich nochmal zurückkehren zum Römerbrief und ganz konkret zum Kapitel 6, weil dieses Kapitel eben auch ein wichtiges Kapitel ist für unser Wandel mit dem Herrn. Wir haben da erstmal diese Wahrheit in Vers 3, wo es heißt, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also das ist eine wunderbare Wahrheit. Zum einen sind wir mit dem Herrn Jesus gestorben. Wir sind in seinen Tod getauft, heißt es hier. Wir sind mit ihm begraben worden und wir sind mit ihm auferweckt worden. Das heißt, wenn wir auf dieses Erlösungswerk schauen, an das wir ja auch vorher gedacht haben, wenn wir darauf schauen, dann dürfen wir wissen, das hat ganz speziell auch mit uns zu tun. Wir sind mit ihm gestorben. Wir sind mit ihm gekreuzigt, wir sind mit ihm begraben und wir sind mit ihm auferweckt. Und uns diese Tatsachen vor Augen zu halten, ist auch dafür wichtig, wirklich mit dem Herrn zu wandeln. Der Gerechte wird aus Glauben leben, wie es heißt, so leben wir eben aus Glauben. Und so ist es wichtig, immer wieder diese Dinge, die auf uns zutreffen, uns auch vor Augen zu führen. Gerade dann, wenn wir zu kämpfen haben, wenn wir Schwierigkeiten haben, müssen wir uns das wieder in die Erinnerung rufen, dass wir mit ihm wirklich gestorben sind, dass wir für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir wandeln in einem neuen Leben, in dem Auferstehungsleben, in dieser Kraft der Auferstehung. Die gleiche Kraft, die den Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, die ist auch in dem Gläubigen am Wirken. Das können wir uns gar nicht vorstellen oder ausmachen, wie mächtig der Herr wirkt in den Gläubigen. Und oft ist da aber unsere Erfahrung da, unser Wandel da, dass wir die Umstände anblicken, dass wir unser Verhalten anschauen und dass wir dann sagen, oh nein, das sieht aber gar nicht so aus, wie es uns die Bibel sagt. Und genau in solch einer Situation müssen wir dann einfach zur Schrift zurück und uns auf die Schrift stützen. Im Vertrauen auf den Herrn vorwärts gehen. Natürlich auch, wenn wir versagt haben, wenn wir gesündigt haben, es dem Herrn bekennen, es dem Herrn bringen. Wirklich ein bußfertiges Herz darüber auch haben, aber dann auch neue Hoffnung fassen. Nicht stehen bleiben und sagen, es wird immer so weitergehen, ich werde immer nur versagen und sündigen und immer nur mein Versagen ihm bekennen müssen. Nein, sondern im Vertrauen, dass wir in einem neuen Leben wandeln, dann weitergehen. Und in Verbindung damit dann auch dieser Vers 11, den wir letztes Mal schon betrachtet haben. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Wiederum eine Verheißung, wir sind tot für die Sünde, aber wir leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Auch das müssen wir uns vor Augen führen und im Vertrauen auf diese Verheißung dann leben und wandeln, eben aus Glauben leben. Das heißt nicht, dass wir die Realität der Sünde in dem Sinne ausklammern, dass wir behaupten, es gäbe sie gar nicht mehr. Auch da müssen wir vorsichtig sein. Ja, es gibt manche, die nehmen den Vers und die sagen, dieser Vers lehrt, dass wir gar nicht mehr sündigen können. Nein, das stimmt nicht. Das wissen wir aus dem ersten Johannesbrief. Aber wenn wir wieder sündigen, bekennen wir es dem Herrn, wir bringen es zu ihm mit der Bereitschaft auch, da bußfertig zu sein und dann die Vergebung anzunehmen. Und dann stützen wir uns wieder auf diese Verheißung, um vorwärts zu gehen, um nicht da stehen zu bleiben und zu sagen, heute war es so, morgen wird es wieder so sein und übermorgen auch und überübermorgen auch. Wir haben durch die Auferstehung des Herrn eben auch die Möglichkeit zu überwinden und Überwinder zu sein. Und der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir bleiben noch bei einer Stelle im Römerbrief, Römer Kapitel 11, wo es ganz speziell auch um die Gnade geht. Und wir wissen ja, Römer 9 bis 11, da ist ja ein großer Schwerpunkt, auf die Gnade Gottes gelegt. Und ich ziehe jetzt hier einfach einen Vers raus, und zwar gerade den Vers 5, Römer 11, Vers 5. Erkläre dann aber auch ein bisschen den Zusammenhang. Hier heißt es: So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Ja, die Bibel spricht hier von einer Gnadenwahl. Und was wir uns vor Augen führen müssen, ist, dass hier erstmal das Alte Testament zitiert wird. Und zwar heißt es hier: Ich habe mir 7000 Männer übrig bleiben lassen, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Ja, da geht es um Elia. Elia wurde verfolgt. Elia war zu diesem Zeitpunkt auch mutlos und war der Meinung, dass er allein übrig geblieben ist, dass alle hingerichtet worden sind oder zerstört, alle Freunde Gottes, sagen wir mal, von den Feinden Gottes hingerichtet worden sind, umgebracht worden sind. Und die Antwort Gottes war: Ich habe mir 7000 Männer übrig bleiben lassen, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Also Gott hat dafür gesorgt, dass es 7000 Menschen gab zur damaligen Zeit, die bei diesem Baals-Götzendienst nicht mitgemacht haben. Und Paulus erklärt uns ganz klar: So ist auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Das war nicht der Verdienst dieser 7000 Personen, sondern es war die Gnadenwahl Gottes, dass diese 7000 Männer, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben, dass sie übrig geblieben sind. Ich habe sie mir übrig bleiben lassen, heißt es hier. Und so auch in der jetzigen Zeit. Also es gab auch im Alten Testament Gnade. Das hatten wir ja schon betont. Die Gnade zieht sich durch die ganze Bibel. In der jetzigen Zeit gibt es eine Gnadenwahl, und das drückt ja dieser zusammen, und diese Kapitel drücken das sehr gut aus, wenn wir Römer 9 anschauen. Da heißt es: Denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, in Vers 15, dem bin ich gnädig, und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Auch Gnade und Erbarmen sind eng miteinander verbunden. Bei Gnade, da stellen wir uns ja oft so einen Verbrecher vor, der das Gericht verdient hätte, und er wird begnadigt. Und bei der Barmherzigkeit, da kommt noch die Hilflosigkeit dessen, der begnadigt wird, mehr mit zum Ausdruck. Ja, der Barmherzigkeit erfährt, ist in einer Situation, wo er sich nicht helfen kann. Ja, das sehen wir auch beim barmherzigen Samariter. Dieser Mann, der da am Weg liegt, er kann sich nicht mehr helfen, aber der barmherzige Samariter, der erbarmt sich über den. Und so sind auch diejenigen, die gerettet werden, in einer Situation, dass sie erkannt haben, in ihrer Sünde, in ihrer Schuld, können sie sich nicht mehr selbst helfen. Sie können jetzt nicht anfangen, sich zu verbessern oder zu verändern. Sie haben erkannt, sie brauchen die Barmherzigkeit Gottes. Und das drückt die Barmherzigkeit sehr gut aus, dass Gott solchen geholfen hat und solche aus dem Dreck, aus dem Schlamm, aus dem Sündenpfuhl gezogen hat, die sich selbst nicht mehr helfen konnten. Also Gnade, Barmherzigkeit, wir sehen, es ist miteinander verbunden. Und wir dürfen dankbar sein, dass wir diese Gnade erfahren haben. Und ich hatte es auch schon erwähnt, auch wenn es in der Vergangenheit Gnade gab, leben wir doch in einer ganz besonderen Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo wir nämlich zurückschauen dürfen auf dieses vollbrachte Erlösungswerk, wo wir praktisch nicht mehr warten, dass ein Erlöser kommt, um die Erlösung zu vollbringen, sondern wir schauen zurück auf das, was für uns geschehen ist. Und das ist das Besondere an dieser Zeit: Die Propheten des Alten Testaments, die dieses Vorrecht hatten, Dinge darüber zu offenbaren, die haben sich danach gesehnt, mehr darüber zu erfahren. Aber genau das durfte ihnen damals nicht zuteil werden. Und deswegen waren die Menschen, die im Alten Testament gelebt haben, in einer Situation, wo sie immer noch gewartet haben, dass ein Erlöser kommen würde. Sie durften es noch nicht erleben, erfahren. Und dem einen war es bewusster, dem anderen weniger bewusst, dass ein Erlöser noch kommen wird. Ja, diejenigen, die natürlich das Vorrecht hatten, wie Jesaja oder auch David, sowas schriftlich niederzuschreiben und anzukündigen, die haben da sicher mehr Ahnung von gehabt, auch wenn sie es nicht voll verstanden haben oder teilweise auch gar nicht verstanden haben. Trotzdem haben sie mehr Ahnung gehabt als jemand, der vielleicht vorher gelebt hat und über dieses Thema noch gar nicht so viel Offenbarung bekommen hat oder noch gar nicht so viel gegeben war. Trotzdem war diese Zeit im Alten Testament eine Zeit der Erwartung. Der Erlöser war noch nicht gekommen und deswegen passt diese Bezeichnung Gnadenzeit ganz speziell auf die jetzige Zeit, wo wir auf die Fülle der Gnade, die der Herr Jesus uns gebracht hat, zurückblicken und wo es heißt, dass wir gesegnet sind mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Auch das heißt es im Alten Testament nicht. Man könnte jetzt noch mehr Dinge aufzählen. Es werden auch noch mehr Dinge bei den weiteren Bibelversen angeschnitten werden. Wir schauen ganz speziell, wie Paulus das gesehen hat. Und dazu schlagen wir 1. Korinther 15 auf. 1. Korinther 15, Vers 10. Da spricht er von der Gnade ganz persönlich in seinem Leben. Er sagt, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ihm ist das bewusst, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Es ist nicht sein Verdienst. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Durch diese Aussage könnte man jetzt meinen, oh, jetzt rechnet er sich ja doch etwas an. Ja, die Gnade war ja nicht vergeblich, sondern er hat mehr gearbeitet als sie alle. Aber dann fügt er hinzu, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Also er stellt es gleich wieder klar, er hat gearbeitet, aber fügt hinzu, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Und das ist die richtige Gesinnung, die Gesinnung, die ein Diener des Herrn haben soll. Und hier ist es sehr schön zu sehen, dass sogar Paulus, der wirklich so viel gearbeitet hat und wie er sagt, mehr als alle, trotzdem diese Haltung hatte. Wir kennen die Aussage des Herrn Jesus, wo er uns sagt, wie wir reden sollen. Wir sollen nämlich sagen, wir sind unnütze Knechte, wir haben unsere Schuldigkeit getan. Das soll unsere Haltung, unsere Einstellung sein, dass wir unnütze Knechte sind. Unnütz, aber warum sind wir unnütz, ist natürlich die nächste Frage. Wenn wir doch anderen dienen, ist das doch nicht unnütz. Es ist in dem Sinne unnütz, dass das Gute, das wir tun, ja durch die Kraft des Herrn geschieht, durch seine Nützlichkeit, durch seine Gnade, durch seine Barmherzigkeit, sodass auch wir sagen können, durch Gottes Gnade sind wir, was wir sind. Und dort, wo wir etwas Gutes geleistet haben, was auch Auswirkungen auf die Ewigkeit hat, was dem anderen nützlich ist, haben wir es dem Herrn zu verdanken. Und sollen nicht uns auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben es gemacht. Oder wenn wir es sagen, dann sollen wir sagen, aber, wie Paulus es gesagt hat, die Gnade Gottes, die mit mir ist. Das ist die richtige Haltung, die wir haben sollen und die auch Paulus hatte. Und Paulus sagt, werdet meine Nachahmer, also auch ganz für uns. Im 2. Korintherbrief sehen wir, dass auch Paulus, obwohl er diese Haltung hatte, er schreibt ja hier im 1. Korintherbrief, sagt er uns diese Dinge, da könnte man meinen, Paulus hat es geschafft. Paulus hat die richtige Haltung vor dem Herrn, hat er ja auch, aber in 2. Korinther 12 heißt es dann folgendermaßen, ab Vers 7, und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll, und er hat zu mir gesagt, lass dir in meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Obwohl wir von Paulus lernen können und natürlich auch aus dem 1. Korintherbrief lernen können, bevor er uns diese Dinge berichtet, wurde dem Paulus ein Pfahl fürs Fleisch gegeben. Also offensichtlich war es nötig, dass auch so jemand wie Paulus so etwas hier durchmachen muss, was er jetzt hier nicht näher erläutert, was aber einige mit seinen Augenleiden in Verbindung bringen, wir wissen es nicht genau, Auf jeden Fall wurde er mit Fäusten geschlagen und das war genau dazu da, dass er sich nicht überheben würde. Und dass er lernen sollte, sich an der Gnade Gottes genügen zu lassen. Und er schreibt das hier so natürlich auch wieder als Vorbild für uns, dass wenn wir in Situationen uns befinden, wo wir eigentlich wünschen würde, Herr, greif ein, Herr, verändere etwas, Herr, hilf, und es nicht geschieht, dass auch wir dann hier zur Schrift gehen dürfen und sagen dürfen, wir wollen lernen, uns an der Gnade Gottes genügen zu lassen. So schwer es uns auch fällt, ich denke, wenn wir diese Lektion lernen, dann wird vieles auch einfacher. Die Gnade Gottes, die reicht aus. Ja, der Herr Jesus ist derjenige, der uns vollkommen erfüllt oder erfüllen sollte. Und so müssen wir eben dazu kommen zu lernen, dass wir uns an der Gnade Gottes genügen lassen. Genau dann, wenn wir meinen, wir brauchen ganz viele andere Dinge, ganz viele Veränderungen. Ja, wir brauchen sicher Veränderungen, aber der Herr möchte die Dinge eben zu seiner Zeit geben und oft nicht nach dem Zeitplan, den wir uns so vorstellen. Dann in Bezug auf die Gnade ist natürlich ganz wichtig der Epheserbrief, wer es gemerkt hat. Wir müssen immer nur vorwärts blättern und nicht zurück. Epheser Kapitel 1. Ich lese mal ab Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Wir sehen hier den Ratschluss Gottes dargelegt, der schon zurückgeht vor Grundlegung der Welt. Da hat er seine Auswahl getroffen, er hat uns auserwählt, heißt es hier in Vers 4. Er hat uns vorherbestimmt, heißt es in Vers 5, und zwar vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Es ging also von ihm aus, er hat die Initiative ergriffen. Und das Ganze hat auch ein Ziel in Vers 6, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Also, wir sollen selbst etwas sein zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Das ist Sinn und Zweck unserer Berufung, unserer Erwählung, unserer Vorherbestimmung, dass wir etwas sein zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Und das schon jetzt in diesem Leben, in unserem Wandel hier auf der Erde und natürlich dann noch viel mehr in der Ewigkeit. Wir haben in ihm die Erlösung in Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und in Vers 11 wird dann, ich springe etwas, ein paar Verse, in Vers 11 wird dann ausdrücklich sein Ratschluss erwähnt, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Auch hier sehen wir, es ist Gott, er ist der alles wirkende Gott, er wirkt alles nach dem Ratschluss seines Willens. Und wenn wir das lesen, dann werden wir doch als Menschen ganz klein. Jeder, der die Neigung hat, sich zu rühmen und diese Verse liest, sollte anerkennen und erkennen, wir haben es mit dem Allmächtigen, mit dem alles wirkenden Gott zu tun. Anscheinend soll mal jemand zu Spurgeon gekommen sein und gesagt haben, ich habe die Bibel schon 10-mal durchgelesen und habe da nichts von Vorherbestimmung gefunden. Und dann hat Spurgeon etwas in Frage gestellt, wie er die Bibel denn, mit was für einer Haltung er die Bibel gelesen hat, denn die Vorherbestimmung, die wird ausdrücklich hier in der Bibel erwähnt und steht ganz eng in Verbindung mit seiner Gnade, natürlich auch mit seiner Barmherzigkeit und mit dem souveränen, eben wirkenden, alles wirkenden Gott. Wenn wir weiterblättern im Epheserbrief, Kapitel 3, in Vers 2 heißt es: Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist. Das ist ein interessanter Vers, weil es hier heißt, dass Paulus eine Haushalterschaft bekommen hat, eine Haushalterschaft der Gnade Gottes. Und das ist auch der Grund, solche Aussagen von Paulus, dass wenn wir es mit der Haushaltung der Gnade zu tun haben, dass hier auch eine enge Verbindung zu Paulus besteht. Weil nämlich Paulus in seinen Schriften uns diese Dinge ganz detailliert darlegt, detaillierter als Petrus oder Judas oder Jakobus. Und deswegen, weil er auch der Apostel der Heiden war, bekommt er eben diesen Auftrag, Dinge zu offenbaren, die damit zusammenhängen, damit zu tun haben. Und so sagt er von sich selbst, er ist betraut worden mit der Haushalterschaft der Gnade Gottes für euch, nämlich für die Heiden. Ja, er war der Apostel der Heiden und somit hat er wichtige Schriften niederschreiben dürfen, die von höchster Relevanz auch für uns heute sind. Und sogar Petrus nimmt darauf Bezug und nennt diese Schriften heilige Schriften. Er rechnet sie zu den heiligen Schriften dazu. Er sagt, da ist manches schwer zu verstehen und dass das auch manche verdrehen. Und das ist ja wirklich der Fall, wenn wir Sektierer anschauen, Sekten anschauen, dann wird da ja auch Paulus zitiert, aber das aus dem Zusammenhang gerissen und ganz anders erklärt, sodass es nicht mehr dem ursprünglichen entspricht, der ursprünglichen Bedeutung entspricht. Dann schauen wir den Kolosserbrief noch an. Kolosser 4, Vers 6. Das ist eine Aufforderung für uns. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Das passt natürlich auch zu dieser Gnadenzeit, dass auch unser Wort in Gnade sein soll. Wie wir mit den Menschen sprechen und reden, das soll mit Gnade sein, in Gnade sein, mit Salz gewürzt. Wir sollen wissen, wie wir jedem Einzelnen antworten sollen. Und da sind wir natürlich ganz abhängig vom Herrn. Wir benötigen seine Weisheit, um das zu tun. Eine Aufforderung, die sicher nicht so leicht ist, nachzukommen, aber eine Aufforderung an uns, und wir brauchen da eben seine Hilfe, um so auch zu handeln, so zu sprechen, wie wir sprechen sollen. Auch Paulus war sich dessen bewusst, deswegen bittet er immer wieder auch die anderen Gläubigen um Gebete für ihn, dass er das Evangelium in rechter Weise verkündigen darf. Paulus hat nicht gesagt, ich kenne ja das Evangelium, das kann ich ja einfach verkündigen, ja, ich weiß ja alles, sondern er hat ganz klar seine Abhängigkeit verstanden und dazu gehört natürlich auch die Gebetsunterstützung durch andere. Dann Timotheus, 1. Timotheus zunächst, Kapitel 1, Vers 14. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Also die Gnade wurde über alle Maßen groß. Wieso wurde die groß? Die wurde groß im Leben des Paulus hier im Zusammenhang. Paulus wurde berufen, Gott hat sich über ihn erbarmt und die Gnade wurde über alle Maßen groß. Mir ist Erbarmung widerfahren, heißt es in Vers 13. Und so hat der Herr den Paulus gebraucht. Und auch das darf jeder, der wirklich gerettet wurde, von sich sagen oder sollte das erkennen, dass die Gnade über alle Maßen groß wurde. Und dann kommt ja dieses bekannte Wort, glaubwürdig ist das Wort, ab Vers 15. Glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Paulus ist ein Verbrecher, können wir sagen, dem Erbarmung widerfahren ist. Und das ist ein Vorbild, wie er selbst sagt, für die, die künftig an ihn glauben würden. Wenn Paulus Erbarmung gefunden hat, wenn ihm Erbarmung widerfahren ist, so darf auch jeder, der nach Paulus gelebt hat und lebt, wissen, dass wenn er auf das Evangelium vertraut, wenn er diese Wahrheiten erkennt und seine Sündhaftigkeit erkennt und zu Jesus kommt im Glauben an das Evangelium, dass auch er Erbarmung bekommen wird. Und 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 9. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Also auch hier, die Berufung wird hier erwähnt, er hat uns errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Dieser heilige Ruf, das ist der wirksame Ruf des Evangeliums. Das ist der Ruf, auf den wir auch geantwortet haben. Mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes. Er hat es sich vorgenommen und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Das geht vor ewige Zeiten zurück, da wurde uns diese Gnade schon gegeben. Und auch da sehen wir wieder ganz deutlich, er ist es, der die Initiative ergriffen hat und nicht etwa wir, denn wir existierten noch nicht einmal. Dann gehen wir weiter zum Titusbrief, Titus Kapitel 2, Vers 11. Ein ganz wichtiger Vers für uns. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Wann ist denn die Gnade Gottes erschienen? Wir haben ja gerade gelesen, die Gnade Gottes wurde uns vor ewigen Zeiten gegeben. Und jetzt heißt es hier, sie ist erschienen. Sie ist natürlich erschienen im Herrn Jesus Christus. Durch ihn, wie ich schon erwähnt habe, ist uns Gnade über Gnade zuteil geworden. Und sein Kommen in diese Welt, sein Leiden und Sterben am Kreuz, das ist Ausdruck der Gnade Gottes. Es ist die Gnade Gottes, die ihn dazu bewegt hat, den Herrn in diese Welt zu schicken, ihn als Opfer, als Sühnopfer für unsere Schuld und Sünde zu schicken, um zu leiden und um uns zu erlösen. Und es heißt hier, sie ist heilbringend für alle Menschen. Da sehen wir, dass sein Erlösungswerk auf alle Menschen eine Auswirkung hat. Heilbringend für alle Menschen. Da können wir auch sehen, oder wir können uns natürlich fragen, inwieweit hat die Gnade Gottes, das Erlösungswerk, Auswirkungen auf Ungläubige? In welchem Aspekt hat das Auswirkungen auf Ungläubige? Und wenn wir da verschiedene Schriften betrachten, dann können wir folgern, dass die Gnade Gottes es auch ist, die jetzt den Zorn Gottes zurückhält, sodass der Zorn Gottes nicht über alle Ungläubigen ausgegossen wird und sie sofort bei der ersten Sünde hinweggerafft werden, sondern es ist die Gnade Gottes, die zurückhält. Es ist die Gnade Gottes, die dafür sorgt, dass auch Ungläubige jetzt noch das Vorrecht haben zu leben, dass die Sonne über ihnen aufgeht, wie der Herr Jesus sagt, dass sie Gutes aus Gottes Hand nehmen und genießen und dass sie jetzt noch, da sie in der Gnadenzeit auch leben, aufgefordert sind, umzukehren und zum Herrn Jesus zu kommen. Es heißt jetzt aber hier in Vers 12, sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und weltlichen Begierden verleugnen. Und mit uns sind natürlich jetzt hier die Gläubigen gemeint. Die Ungläubigen werden von der Gnade Gottes nicht in Zucht genommen, aber die Gläubigen. Und die Gläubigen werden dazu gebracht, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig zu leben in der jetzigen Weltzeit. Das soll Gläubige, wahre Gläubige auszeichnen. Und ein weiterer Punkt, der eine Auszeichnung darstellt für Gläubige, ist Vers 13, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Wir erwarten also den Herrn Jesus, den Herrn, von dem wir wissen, er hat sich für uns hingegeben, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. Wir sind ein Volk, das gereinigt ist, das Eigentum des Herrn geworden ist, und dieses Volk ist eifrig, gute Werke zu tun. Und so sollen auch wir eifrig sein, gute Werke zu tun, aufgrund von der Gnade, die wir empfangen haben. Und es ist genau diese Gnade, die uns in Zucht nimmt. Auch Gläubigen geht es manchmal so, dass sie, wenn sie der Versuchung gegenüberstehen, dass sie gelockt werden, dass die Versuchung sehr stark sein kann, und dann sind sie auf die Gnade Gottes angewiesen, dass sie von der Gnade Gottes in Zucht genommen werden, dass sie zurückgehalten werden, dass sie durch die Gnade Gottes verändert werden und die Kraft bekommen, auch zu widerstehen. Und nur so kann es auch möglich sein, dass wir eifrig sind, gute Werke zu tun. Wenn wir der Sünde nachgeben und in der Sünde leben, dann wird diese Wirksamkeit nicht mehr vorhanden sein. Wir werden nicht eifrig sein, gute Werke zu tun, sondern mit der Sünde beschäftigt sein. Und so ist genau dieses Wirken wichtig und lebenswichtig für uns, dass wir unter der Gnade sind und dass wir wissen, wir werden von der Gnade Gottes in Zucht genommen. Dann schauen wir noch in den Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 4, Vers 16. Ein Vers, den ich immer wieder gerne erwähne. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Und zwar in diesem Zusammenhang geht es um den hohen Priester, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten. Er selbst ist Mensch geworden, er hat Versuchungen durchgemacht, aber ist natürlich nicht versucht worden. Aber da er in dieser Situation war, kann er Mitleid haben mit unseren Schwachheiten. Und weil er Mitleid hat mit unseren Schwachheiten, dürfen auch wir zum Thron der Gnade hinzutreten, um Barmherzigkeit zu erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Es ist wichtig, das auch zu tun, denn wir haben jetzt viel von der Gnade gehört und man könnte ja meinen, ja, die Gnade, die bekommen wir ja ganz automatisch. Es gibt Situationen, und gerade solche Situationen, zum Beispiel Situationen der Versuchung, wo wir aufgefordert sind, zum Thron der Gnade hinzuzutreten, um Barmherzigkeit zu erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Letztes Mal habe ich Römer 5 erwähnt, wo es auch heißt, dass wir Zutritt haben zu der Gnade, in der wir stehen, durch den Glauben. Also als Christ, der sich der Gnade bewusst ist, heißt es nicht, sich zurücklehnen, sich aufs Sofa setzen und mal zu warten, bis der alles wirkende Gott wirkt, sondern wir haben die Aufforderung, zum Thron der Gnade hinzuzutreten, um diese Barmherzigkeit zu erlangen, um die Gnade zu finden, um alles das zu bekommen, was uns versprochen ist. Also, wir müssen die Verheißungen kennen und wir müssen aufgrund von diesen Verheißungen auch vor den Herrn treten. Hebräer 12, Vers 28 geht in eine ähnliche Richtung. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können mit Scheu und Ehrfurcht. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Auch hier die Aufforderung, die Gnade festzuhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können mit Scheu und Ehrfurcht. Wir sind aufgefordert, diese Gnade festzuhalten. Auch das ist ähnlich wie das, was zu Timotheus gesagt wird, dass er seine Hoffnung ganz auf die Gnade setzen soll. Nur durch die Gnade können wir dem Herrn dienen, nicht durch eigene Kraft, nicht durch eigene Werke, sondern nur durch seine Gnade. Und deswegen sollen wir diese Gnade festhalten und das, was wir tun, eben durch die Gnade tun. Kapitel 13, Vers 9 dann, der letzte Vers, den ich aus dem Hebräerbrief bringen möchte. Lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben, denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht, nicht durch Speisen, von denen die keinen Nutzen hatten, die mit ihnen umgingen. Also hier eine Warnung vor vielfältigen und fremden Lehren. Wir sollen uns davon nicht umhertreiben lassen, sondern wir sollen festbleiben in dem, was uns das Wort Gottes sagt. Und es geht weiter, es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht. Wenn wir uns diese Stellen anschauen, dann befinden wir uns menschlich gesehen in einem Widerspruch. Das muss man mal ganz klar sagen. Menschlich gesehen haben wir auch solche Verse wie Philipperbrief, Kapitel 2, Verse 12 und 13, wo es auf der einen Seite heißt, verwirklicht eure Errettung mit Furcht und Zittern, und auf der anderen Seite, Gott ist es, der beides wirkt nach seinem Wohlgefallen, das Wollen, das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Wenn wir jetzt nur den nehmen, dass er beides wirkt, das Wollen, das Vollbringen, könnte man wieder meinen, zurücklehnen. Wenn man den ersten nur nimmt, könnte man meinen, es ist alles aus eigener Kraft. Das ist menschlich gesehen ein Widerspruch. Und diesen Widerspruch werden wir nie vollständig auflösen können. Das müssen wir uns auch vor Augen führen. Es ist klar, wir sind aufgefordert, in vielen Bereichen etwas zu tun. Aber auf der anderen Seite wird immer wieder klargestellt, es ist aber alles Gnade. Und was sollen wir also tun? Zurücklehnen kommt nicht in Frage. Also wir sollen etwas tun. Aber das, was wir tun, sollen wir stets im Vertrauen auf die Gnade tun, im Vertrauen auf den Herrn tun, im Glauben tun. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir tun also etwas, befehlen es aber erst dem Herrn an und handeln dann im Vertrauen auf sein Wirken und versuchen das natürlich durch seine Hilfe in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes zu tun. Dazu gehört natürlich Gebet, dazu gehören all die anderen Dinge, von all den Dingen, die uns die Schrift hier gibt, Gebrauch zu machen, aber stets mit dem Bewusstsein, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und so ist der Glaube oder die Nachfolge des Herrn eng verbunden mit dieser Gnade des Herrn. Wir dürfen uns nie rühmen, wir sollen sagen, wir sind unnütze Knechte, aber wir sind aufgefordert zu handeln und das sollen wir im Glauben, im Vertrauen tun. Und dann dürfen wir auch sagen oder erleben, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich überspringe ein paar Verse und gehe in die Offenbarung. Und wünsche euch das alles, was am Schluss der Heiligen Schrift Johannes uns wünscht. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.